Hohe Kastanien- und Ahornbäume. Unter einem dichten grünen Blätterdach stehen Biergartentische und Stühle auf Schotter. Hier im Biergarten beißt eine Frau gerade genüsslich in eine Brezel. Ein Mann schneidet seine Schweinshaxen an. Was nach München aussieht, ist Aschaffenburg, ganz oben im Nordwesten von Bayern. Der Biergarten vom Hofgartenwirtshaus.
Also ich trinke in aller Regel Export.
Ich trinke am liebsten Kellerbier im Krug. Ich bin doch die Einzige, die es eigentlich im Krug trinkt, weil es sonst keiner trinkt, von Schlappesäppel. Und das schmeckt mir am besten.
In Aschaffenburg ist das der Einzige, was ich kenne, wo es Augustiner gibt.
Ausgeschenkt
das ist, wird. Ja, genau. Ja. Das ist echt gut.
Und es ist leichter und hat weniger Alkohol als Schlappesäppel.
Das ist der Nachteil.
Bei mir gibt es Schlappesäppel. Gewohnheit.
Ein paar Tische weiter sitzt ein Pärchen. Vor ihnen steht ein grauer Tonkrug mit blauen Blumen drauf. Zwei Gläser dazu, die sogenannten Gerippten. Mit einem Muster aus kleinen Rauten. Typisch für
sauer gespritzten Apfelwein.
Sauer gespritzte Äppelwein. Erfrischend, durstlöschend, lecker.
Schmeckt wie saurer Apfelsaft. Gesünder wie Bier und macht nicht so dick. Beim warmen Wetter ist es halt erfrischender, sag ich mal. Ne? Wie Bier. Bier bläht halt auch auf. Ne? Und gut, der Apfelwein kommt ja mehr oder weniger aus Frankfurt. Ne? Oder aus der hessischen Gegend. Wir sind ja Randgebiet von Hessen.
Also ein fränkischer Biergarten mit einem Getränk, das es typischerweise in Hessen gibt. Das aber auch hier in der Region hergestellt wird. Aus dem Zapfhahn fließt fränkisches Bier. Das Schlappesäppel aus Aschaffenburg und das helle Augustiner aus der Landeshauptstadt. Ein ganz bewusster Mix, sagt Geschäftsführer Arno Wagner.
Traditionell gehört zum Biergarten, was der Name schon sagt, das Bier. Und die Nachfrage ist auch bei Augustiner sehr groß, wobei wir mit unserem regionalen Bier hier sehr zufrieden sind. Aber um ganz einfach ein bisschen Vielfalt reinzubringen, deswegen diese zwei Biere im Ausschank. Wir verstehen uns als traditionell fränkisches Wirtshaus mit einem sehr hohen Bierausstoß. Der Apfelwein kommt bei uns auch nicht zu kurz, wo wir auch mit dem regionalen Anbieter zusammenarbeiten. Und ich denke, dass das Paket sehr gut ankommt.
Auch die Küche vollzieht einen Spagat zwischen Franken, Bayern und Hessen. Auf der Speisekarte stehen Oberster und Weißwürste. Aber auch Gerichte, die man auch in einer Frankfurter Äppelwoi-Kneipe findet.
Die grüne Soße, das Zugeständnis, was wir an die Nachbargrenze, was wir ein bisschen importiert haben. Grüne Soße läuft bei uns auch sehr gut. Besteht aus 7 Kräutern, die ein bisschen püriert und gemixt werden und dann dementsprechend zu Schnitzel, Kalbshafenspitz oder auch mit gekochten Eiern oder Spiegeleiern serviert wird. Handkäse mit Musik ist ein Zwiebelessig-Dressing, der kommt ein bisschen auch zugegebenermaßen aus dem hessischen Teil, aber ist hier auch sehr, sehr nachgefragt.
Der bayerische Untermain. Gut 370.000 Menschen leben hier. Der Landkreis Aschaffenburg hat eine direkte Grenze zu Hessen. Von Aschaffenburg aus sind es zum Beispiel nur gut 10 Kilometer bis zur Landesgrenze. Im Süden, im Landkreis Miltenberg, da umschließt Baden-Württemberg den bayerischen Untermain. Schaut man sich die Landkarte von Bayern an und stellt sich den Körper eines bayerischen Löwen vor, oben der Kopf mit seiner Löwenmähne, genau dort liegt der Untermain. Doch im Volksmund spricht man eher vom Schwanz des Löwen. Vielleicht, weil manche sich auch ein bisschen benachteiligt fühlen im Freistaat. Die Landeshauptstadt ist ja über 400 Kilometer weit weg. Wie empfinden es die Menschen im Biergarten?
Ist der Schwanz des bayerischen Löwen. Erstens mal sind wir nicht unbedingt als Bayern von den Bayern angesehen. Wir sind auch vom Naturell eher Franken. Also ich sage, der Schwanz.
Also ich hätte auch eher gesagt, der Schwanz. Weil also das richtige Bayerische, das Urbayerische ist halt München und so weiter.
Der Spessart trennt uns von ganz Bayern. Wir sind mehr hessisch geprägt oder mänserisch sogar. Wir sind ja Kurfürste. Kurfürstentum Mainz gewesen. Das ist schon hier mehr drin.
Genau, mein Darmstädter Dialekt. Also Franke bin ich kenne, weil ich esse nicht rein Weckler. Ne? Wir trinken hier Äppelwoi und essen weg. Wir sind eher hessisch.
Küche, Dialekt, Zugehörigkeitsgefühl. Überall zeigen sich Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Die Entwicklung reicht viele Jahre zurück. Ein Waldstück, tief drin im Spessart. Dichte Buchen und Eichen wachsen hier. Die Sonne spitzt ein bisschen zwischen den Blättern hindurch. Auf einem Weg kommen zwei Pferdewagen gefahren. Plötzlich springen Räuber und Räuberinnen aus dem Gebüsch und überfallen die Kutschen. Der Anführer mit Bart im dunkelroten Gehrock mit goldenen Knöpfen. Ein anderer im braunen Hemd mit Gewehr. Die Frauen in langen Kleidern mit Fell- und Stofffetzen.
So, ihr traut euch was? Kommt hier so einfach, mir nichts, dir nichts. In unseren Räuberwald gefahren, ohne Passierschein, ohne Genehmigung. Ja, gemein. Das kommt euch teuer zu stehen.
Bei den Leuten auf den Kutschen handelt es sich um eine Gruppe aus Baden-Württemberg, die diesen Überfall bei einer Schauspieltruppe gebucht hat. Ein Kurzprogramm aus dem berühmten Film Das Wirtshaus in Spessart. Die Räuber und Räuberinnen schnappen sich einen Mann aus der Gruppe, Rudi heißt er, und legen ihm ein Seil um den Hals. Er muss seine Sünden beichten. Es gibt Schnaps. Und schließlich kommt Rudi an den Galgen.
Es war schon furchteinflößend, aber der dünne Arsch hätte mich wahrscheinlich ausgehalten. Also meine Chancen, dass ich überlebt hätte, wären gut gewesen. Also ich finde es ganz arg toll, dass es da eine Gruppe gibt, die das Ganze hier am Leben erhalten und dass die Geschichte da so weitergetragen wird.
So das Fazit von Rudi Berger. Das feuchtfröhliche Abenteuer wird der Reisegruppe in Erinnerung bleiben. Doch die Geschichte hat einen ernsten Hintergrund.
Die Spessarträuber, das waren wirklich arme Gesellen, die so um 1800 hier im Spessart ihr Unwesen trieben. Es waren Ausgestoßene aus der Gesellschaft, die auf der Straße lebten. Keiner wollte sie. Sie haben sich als Korbflechter, als Löffelschnitzer, als Scherenschleifer, als fahrende Musikanten durchgeschlagen. Wenn es nicht reichte, haben sie Bauernhöfe und Postkutschen überfallen.
Beschreibt Günther Köstler von der Laienschauspielgruppe den Mespelbrunner Spessarträubern. Das Mittelgebirge mit seinen dunklen Wäldern war damals ein idealer Rückzugsort für Räuberbanden. Handeltreibende mussten auf ihrem Weg den Spessart durchqueren. Ihre Fuhrwerke waren voll mit Schmuck, Eisen und Kupfer, aber auch mit wertvollen Stoffen, mit Wein oder Gewürzen.
Sie sind auf die Marktplätze gefahren, um ihre Waren anzubieten. Zum Beispiel nach Nürnberg, wenn Markttag war, oder Würzburg in die andere Richtung. Frankfurt, also überall, wo große Städte waren. Und dort, wo der Spessart am dichtesten war, dort haben dann oft auch die Räuber gelauert und haben die Planwagen überfallen. Und wenn die Handelsreisenden nur die Ware verloren haben, konnten sie sich glücklich schätzen. Denn oft wurde auch nicht zimperlich vorgegangen und der ein oder andere ist auch ums Leben gekommen.
Doch der Spessart war nicht nur Durchgangsroute für den Handel, sondern auch Lieferant. Die Handelsbeziehungen zwischen dem heutigen bayerischen Untermain und den Regionen westlich reichen viele Jahrhunderte zurück. Das Holz aus dem Spessart war zum Beispiel ein beliebtes Baumaterial. Genau wie der rötliche Buntsandstein. Teile des Doms in Frankfurt oder Mainz bestehen daraus. Bis 1803 gehörte der Untermain zum heutigen Rheinland-Pfalz, nämlich zum Kurfürstentum und Erzbistum Mainz. Die Erzbischöfe waren damals weltliche und geistliche Herrscher. Sie ließen zum Beispiel das Schloss in Aschaffenburg als Residenz bauen.
Dieses Kurmainz, das kann man hier überall sehen, nämlich an dem Rat. Überall an offiziellen Gebäuden ist das Mainzer Rat. Im Wissen der Menschen ist es allerdings weg. Aber jeder hört die Sprache. Und die Sprache identifiziert man eben nicht mit Mainz, sondern mit Hessen. Wobei, wir sprechen so wie die Mainzer und Frankfurter sprechen ganz anders. Man hört das auch, wenn man nebeneinander ist. Aber diese Verbindung nach Mainz, die lässt sich auch im Dialekt ganz klar verfolgen.
Vor allem in Aschaffenburg, sagt Gerrit Himmelsbach. Er ist Historiker und leitet das archäologische Spessart-Projekt. Zu Hessen hat die Region nie gehört, betont er. Und zu Bayern auch erst ab Anfang des 19. Jahrhunderts, nach den Napoleonischen Kriegen.
Als Kompensation für Tirol und Vorarlberg, was wieder an die Habsburger abgegeben werden mussten, haben sie dann das Bistum Bamberg, Würzburg bekommen und die Gebiete der Markgrafen von Ansbach-Bayreuth und die Gebiete des Erzstiftes Mainz, sodass es also bis hier an den Untermain groß geworden ist.
Wirklich begeistert waren die Menschen davon nicht.
Gerade mit den Teilen von Franken gab es ja fast drei Viertel Neubayern. Und die Wittelsbacher haben es, glaube ich, ganz gut verstanden, dass Integration nicht nur funktioniert, indem man verschiedene Maßnahmen ergreift, sondern auch, dass man so ein Stück weit die Herzen gewinnen muss der Leute, die da leben. Und die haben dann auch vor allem Ludwig den Ersten als Kronprinz auch schon mit seiner Familie nach Würzburg geschickt und in den Sommermonaten immer nach Aschaffenburg. Und dann hat er im Schloss residiert und dann war natürlich ein König vor Ort. Ne? Und das gibt ja immer noch so eine royale Begeisterung. Das fanden wohl die Aschaffenburger ihn damals schon gut.
Sagt Historikerin Annika Magath, ebenfalls vom Spessart-Projekt. Und König Ludwig I. soll sich in seinem bayerischen Nizza auch sehr wohl gefühlt haben. In der Residenzstadt München sollen ihm die Temperaturen zu wenig südlich gewesen sein, heißt es. Mit einer Ludwigstraße oder einem Ludwigbrunnen ist Bayern heute noch präsent im Stadtbild von Aschaffenburg. Doch heute orientieren sich die Menschen am Untermain kaum Richtung Süden, eher Richtung Westen. Jeder fünfte Mensch aus dem Raum Aschaffenburg arbeitet zum Beispiel im Ballungsraum Frankfurt. Jugendliche gehen in Hessen in die Schule. Gerrit Himmelsbach sieht da ein gewisses Identitätsproblem.
Wenn wir nach Würzburg gehen und sagen, wir sind Franken, werden wir natürlich ausgelacht. Wenn wir mit den Würzburgern gemeinsam nach München gehen und sagen, wir sind Bayern, dann werden wir natürlich ausgelacht. Wenn die Aschaffenburger nach Frankfurt gehen und sagen, sie sind Bayern, werden sie ausgelacht. Weil es stimmt ja nie. Und da ist es natürlich schon schwierig, wer bin ich eigentlich? Und da ist die bewährte Sprachregelung inzwischen, ich mache das auf jeden Fall, ich bin ein hessisch sprechender Franke. Und damit komme ich eigentlich überall ganz gut durch.
Bayern Alzenau begrüßt euch ganz, ganz herzlich in seine Attacke Alzenau zum heutigen Lotto-Hessenliga-Spiel. FC Bayern Alzenau gegen TuS Hornau.
Heimspieltag beim FC Bayern Alzenau im Landkreis Aschaffenburg. Die Mannschaften laufen auf. Alzenau in weißen Trikots, Hornau in Rot. Der FC Bayern Alzenau ist aktuell der einzige Verein aus Bayern, der in der Hessenliga spielt. Gerade geht es um den Aufstieg. Anfang der 1990er ist der Verein von Bayern nach Hessen gewechselt.
Damals war ich noch ein junger Bursche, selber noch Spieler. Es waren einfach die Weidenfaden ins Bayerische. Wir waren immer neidisch auf Viktoria Aschaffenburg, weil die im Hessischen gespielt haben, die Derbys, die nahen. Und wir sind immer da 300-400 Kilometer einfach gefahren samstags.
Sogar bis nach Hof oder Erlangen, sagt Vorstand Andreas Trageser.
Wir fühlen uns ja hier zum Rhein-Main-Gebiet, also auch geschäftlich, beruflich, in der Schule. Das ist eigentlich egal, ob es hessisch oder bayerisch heißt, wir gehören zum Rhein-Main-Gebiet. Würzburg ist für mich schon eine Sightseeing-Reise. Da würde ich schon übernachten und würde da mal Städtetour machen. Nach Frankfurt fährt man mal in 20 Minuten schnell rein mit S-Bahn oder so. Das ist halt unsere Heimat hier. So ist es halt.
Ein bisschen kurios ist der Vereinsname schon. FC Bayern Alzenau, der in Hessen Fußball spielt. Und auch das Logo lässt Außenstehende die Stirn runzeln. Ein kreisförmiger Schriftzug, außenrum, in der Mitte weiß-blaue bayerische Rauten. Erinnert stark an das heutige Logo des FC Bayern München.
Man könnte jetzt sagen, die kleinen Alzenauer haben es der Bayern abgekupfert. So ist es aber nicht. Unser Logo ist wirklich seit Gründung, Vereinsgründung. 1920 besteht unseres. Bayern München hat ja 6-7 Mal das Logo verändert. Also müsste man sagen, die Bayern haben es uns abgekupfert, wobei ich das nicht glaube. Also ich glaube nicht, dass Bayern München Bayern Alzenau gestohlen hat, sondern einfach irgendein Designer hat dann festgestellt, das ist halt schön und einfach und dann haben sie es gemacht.
Die bayerischen Rauten auf der Brust stehen die Fans am Spielfeldrand und fiebern mit. Kopf oder Schwanz des Löwen? Ganz obbe oder ganz ohne? Die Frage sorgt auch hier für Emotionen.
Man sagt zwar, wir wären der Schwanz von Bayern, aber wir sind der Kopf von Bayern.
Weil wir die denkende Abteilung sind hier von ganz Bayern.
Wir verteidigen die Grenze zu Hessen. Wir sind eigentlich die bayerischen Kämpfe.
Wir sind ja Mainfranken auch. Ja. Wir babbeln hessisch. Wir babbeln so, wie es hier ist.
Natürlich sind wir hier an der Grenze zu Hessen, aber wir sind schon Unterfranke. Bei Feiertagen kommen die Fahne raus, da ist immer die Unterfranke-Fahne da. Ne? Bayern-Fahne ist da jetzt nicht so zu sehen.
Außer eben hier im Stadion. Der FC Bayern Alzenau gewinnt das Spiel mit 3:0. Und wenige Wochen später macht er dann den Aufstieg perfekt. Oben eben.
Was wieder gestimmt ist.
Bleibst du da vorne?
Bleib da vorne.
Ja.
Der Neffe stimmt jetzt die Ukulele.
Eine kleine Grillhütte, gar nicht weit weg von Alzenau. Hier werden gerade Instrumente gestimmt. Die Band Rust Never Sleeps will hier ihr neues Musikvideo drehen. Von der kleinen Anhöhe aus kann man weit in den Kahlgrund schauen. Unter duftenden Lindenbäumen stehen massive Tische und Bänke aus Holz. Stimmt doch. Franz Nees richtet gerade die Kulisse her. Weißblaue Deckchen, der Kahlgründer Appleboy steht auf dem Tisch, die gerippten Gläser, dicke Scheiben Bauernbrot.
So, jetzt werden die Teller für den Handkäse verteilt, damit wir den dann mal da rausschöppen können. Und dass wir da ein richtig schönes Bild auch haben.
Alle Bandmitglieder sitzen jetzt am Tisch. Schlagzeugbecken, Ukulele und Mundharmonika sind bereit. Sänger Frajo Ebert in Jeansjacke mit braunem Hut auf dem Kopf spielt auch die Gitarre. Die Kulisse braucht die Band genau für diese Stelle im Lied.
Ein Handkiss mit Musik ist eine feine Sache. Der Geruch, der macht die schönste Frau schwach. Ein Appleboy, das auch noch so, der Rom, der Käse, so herrlich eu. Hey, Babette, moll wieder der Feldwäsch.
Das Lied heißt ja, Babette. Hey, Babette. Die Musik ist von Lou Reed, Walk on the Wild Side. Das heißt dann, lieber der Feldweg.
Also wenn man genug getrunken hat, sollte man lieber den Feldweg haben zu fahren, ne? Nicht die Hauptschuld.
Erklärt Theresia Ebert, die in der Band vor allem singt und für Geklapper zuständig ist. Die Band spielt Coversongs, aber auch eigene Lieder mit Gesang im Kahlgrunddialekt. München ist weit weg, sagen Wolfgang Megerle und Franz Nees.
Von der ganzen Gefühlslage sagt, es ist das letzte Haar am Schwanz des Löwen, weil der Kopf sitzt eindeutig in München unten. Die ist die Regierung da unten. Ne? Und Bayern ist ja Oberbayern, also dieser Krachlederne und so weiter.
Altbayern geht ja nur kaum über die Donau raus.
Genau, und das ist das für mich dann der untere Kopf. Ja. Und wir sind halt das letzte Haar am Schwanz des Löwen, aber da kann ich gut mit leben.
Schlagzeuger Karl Klotz findet den Vergleich mit dem Löwen insgesamt schwierig. Aber er spricht sich eher für den Kopf aus.
Ich finde es schöner hier von den Leuten, wie sie so sind, wie sie so drauf sind. Ein bisschen lockerer oder vielleicht schneller zugänglich oder so, ist mein Eindruck von hier. Wenn man sagt, Kopf ist eigentlich interessanter und so Brain oder was, würde ich eher für Kopf tendieren. Einfach, weil ich es hier schöner und sympathischer, weil ich lieber der Kopf wäre oder zum Kopf dazugehört. Ich fühle mich nicht als Franke oder Bayer. Oder weniger, eher so dieses Rhein-Main, so mehr diese Mainzer-Geschichte. So. Da würde ich mich so dazu tun.
Ich wollte jetzt nochmal für den Schwanz plädieren, also für die oberste Quaste, da haben wir so ein bisschen unsere Ruhe. Also da ist der dicke Löwe und dann geht der Schwanz dahin hoch und da sind wir. Und dann babbelt die uns schon nicht rein. Also da haben wir unsere Ruhe vor, waren da unten mit dem Söder und so, hat man es nicht so. Also ich fühle mich als erstes, also von unten runter Bayern, ein Schnett, dann Franke. Dann eigentlich hier Kurmainzer oder Hesse. Und das hessische Gebabbel, das kann man ja auch nicht verstecken.
Sagt Markus Pfaller, der Mann mit der Mundharmonika. Stichwort: hessisches Gebabbel.
Waschtbennel fällt mir da ein. Krummbeeren fällt mir ein.
Was sind denn Krummbeeren?
Kartoffeln. Odetsche, das ist das Anschluss, das Stück, das Knärz hier vom Brot.
Ein Dialektwort. Hosche mal.
Was heißt das?
Hör mal zu.
Kolde.
Was ist das?
Kolde ist es Zudeck.
Ja, Appleboy, immer neu, Führer, schau ich bald immer neu.
Erbelbärmische.
Was heißt denn das?
Erdbeerkuchen. Das hat bis jetzt ein Fremder noch nie gewusst.
Eine spannende Region. Und spannende Dialekte für Monika Fritz-Schäublein. Sie ist Sprachwissenschaftlerin am Unterfränkischen Dialektinstitut der Universität Würzburg.
Das ist vor allem die Tatsache, dass der schon eindeutig zum mitteldeutschen Sprachraum gehört, weil westlich des Spessarts nämlich rheinfränkisch-hessischer Dialekt gesprochen wird. Also die Sprachgrenze, die läuft durch den Spessart, ist volkstümlich auch bekannt als Appel-Apfellinie oder Ebbel-Äquator. Wir sind ja ein Regierungsbezirk, in dem aber verschiedene Sprachen eigentlich existieren. Und das macht eben Unterfranken gerade in der Dialektforschung so interessant.
Das zeigt sich zum Beispiel bei Endungen.
ganz typisch ist auch für den nördlichen Untermain, sage ich jetzt immer, dass man da noch die Verkleinerungsform auf Chen bildet, also das Rädche oder das Rädje. Ja, und bei uns hier ist es das Rädle oder das Radle, das Rädle. Also hier haben wir die Endung Lein und dort eben die Endung Chen. Auch dieser endungslose Infinitiv, der hier für das Mainfränkische typisch ist, den gibt es um Aschaffenburg nicht. Da hängt man hinten immer das E hinten hin. Ich muss immer was trinken und dort eben, man muss immer was trinken.
Spannend ist auch die Region um Miltenberg, wo ja Baden-Württemberg ganz nah ist und damit auch der Dialekt.
Diese Fest-Fest-Grenze, die haben wir wirklich da südlich von Miltenberg, also dann zum unterfränkischen Odenwald hin, wo man eben dieses Sch schon mehr drin hat, da im Inlaut. Ne? Also Fest, ne? Oder Hascht oder der Mischt für den Mist. Ja? Aber ansonsten ist es eigentlich da unten ein ziemliches Mischgebiet. Ja? Also da kommen Merkmale eben aus dem Rheinfränkisch-Hessischen rein und aus dem Unterostfränkischen.
Also aus der Würzburger Ecke, so Monika Fritz-Schäublein. Eine bunte Dialektregion findet auch der bekannte Kabarettist Urban Priol aus Aschaffenburg.
Mitten im Spessart sind Orte, die sind 3 Kilometer auseinander und reden komplett anders. Ich versuche es mir so zu erklären, dieses rautenförmige Weihnachtsgebäck, also eine Schicht Oblate, Schokolade, also das heißt bei uns Schokoladinchen. Und schwupps, kaum bist du über den Bergrücken, heißt es Heinele.
Was sagt er zur Frage, Kopf oder Schwanz?
Wir sind natürlich der Kopf Bayerns, also das wollen wir schön festhalten, wir haben auch die richtige Schnauze dafür. Aber klar, wenn du irgendwo bist und sagst, ah, ich bin aus Bayern, lachen wir erstmal alle aus. Ja. Ich sage, doch, doch, ich bin ein Waschechte Bayer. Das sorgt immer für viel Heiterkeit.
Und er fühlt sich vor allem auch
europäisch. Es ist eine schöne Gelassenheit, die man hier findet. Und es ist nicht dieses Klein-Klein, ja, sind wir jetzt Bayern, sind wir Franken. Nein, wir sind hier im Herzen Europas und so soll es auch sein.
Ist der bayerische Untermain jetzt eher der Kopf oder der Schwanz des bayerischen Löwen? Vielleicht ja beides. Ein unverzichtbarer Teil der Bayern bereichert. Und das nicht nur mit Gebabbel und Ebbelwoi.